Der Nahostkonflikt oder präziser die Auseinandersetzung um den Gazastreifen zwischen Hamas und der israelischen Regierungstruppen der IDF führt zu harten Reaktionen auch in den europäischen Ländern. Von Deutschland ist bekannt, dass es antisemitische Äußerungen auf Demonstrationen gegen die Auseinandersetzung gibt. Wesentlich härter sind die Auseinandersetzungen in Frankreich und in Paris. Frankreich hat eine relativ großen Anteil von Franzosen mit Migrationshintergrund aus den Anrainerstaaten des Mittelmeers. Am Telefon begrüße ich unseren Pariser Korrespondenten Bernard Schmidt. Bernard, hallo, erst einmal hallo. Nach Paris. Die Auseinandersetzungen kumulierten ja in einem Demonstrationsverbot der linken, in Anführungszeichen, Regierung am vergangenen Wochenende. Trotzdem fanden die Demonstrationen statt. Wie ist diese Situation gekommen? Wenn man heute das in deutschen Medien hört, dann ist es Auseinandersetzung, Angriffe auf eine Synagoge in einem Pariser Vorort, die der Vorwand gewesen oder der Grund für diese Verbote gewesen sind.
Also der Grund nicht, sondern umgekehrt. Also es gibt drei Stufen. Also ganz kurz noch zum Kontext. Was du sagst, stimmt. Es gibt, sagen wir mal, eine relativ starke Migration aus arabischsprachigen oder arabisch-berbersprachigen Ländern, vor allem in Nordafrika, in Frankreich. Es gibt circa 3,5 Millionen muslimische Einwanderer in Frankreich und es gibt gleichzeitig die stärkste jüdische Bevölkerungsgruppe Europas in Frankreich. Also vor 20 Jahren war die noch in Russland, aber durch Auswanderung hat sie sich verringert, ausgedünnt, und in Frankreich lebt heute mit 600.000 bis 700.000 Menschen die größte jüdische Bevölkerungsgruppe in Frankreich. Es gibt sozusagen drei Stufen. Die erste ist das Demonstrationswochenende vor dem Nationalfeiertag am 14. Juli, also am 12. und 13. Juli, und die Zwischenfälle, die es dort gegeben hat. Dann gibt es die Demonstration am vergangenen Samstag in Paris, die verboten war. Davon sind auch im Übrigen gestern Abend erste Leute wegen Teilnahme an verbotenen Demonstrationen und Widerstand gegen die Staatsgewalt zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt worden. Also es gibt tatsächlich unter demokratiepolitischen Gesichtspunkten bedenkliche Erscheinungen, vom generellen präventiven Demonstrationsverbot zu einem Thema bis hin zu den Strafen, die jetzt verhängt worden sind. Und zwar nicht wegen Angriffen auf jüdische Menschen oder Einrichtungen, sondern wegen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Und es gab dann am Sonntag, also jetzt am 20. Juli, erneute Zusammenstöße im Kontext einer auch präventiv verbotene Demonstration in Sarcelles. Sarcelles ist ein Vorort von Paris, den sieht man, wenn man von Norddeutschland her, also über den Nordbahnhof, über die Gare du Nord nach Paris reinfährt. Das sind die ganz großen Hochhauskästen, die man dann an der Zuglinie sieht. Und Sarcelles ist ein sehr hartes Pflaster. 1954 wurden dort die ersten Hochhauskästen und Plattenbauriegel in Frankreich überhaupt errichtet, die erste Großsiedlung. Und in Sarcelles gab es also auch eine präventiv verbotene Demonstration. Und in deren Zusammenhang gab es wiederum Zusammenstöße mit der Polizei. Es gab aber auch Zusammenstöße vor der Synagoge von Sarcelles, wobei es komplexer ist als dargestellt. Also in französischen wie in deutschen Medien, ausgehend natürlich von den Äußerungen der französischen Regierung, wird es teilweise sehr vereinfacht dargestellt, wenn man eine Karikatur lesen möchte von, sagen wir mal, konservativen Inferno-Fantasien, dann muss man die FAZ von heute aufschlagen, wo behauptet wird, im Demo-Aufruf hätte es geheißen, man soll mit Granatwerfern zur Demo kommen, was also absurder Wahnsinn ist. Was es gegeben hat, und zwar in ähnlichen Konstellationen, am Sonntag, den 13. Juli in Paris, in der Rue de la Roquette, und in vergleichbarer Weise, aber im Kontext härterer Auseinandersetzungen und auch im Kontext von einer Art Riot, das sich da entwickelt hat, jetzt am Sonntag, am 20. Juli in Sarcelles, ist, dass es sozusagen Travelspots gab in räumlicher Nähe zu Synagogen, wo aber zwei unterschiedliche politische oder ideologische Fraktionen, wie vage ihre Konturen auch immer sein mögen, aufeinander getroffen sind, weil es gab in räumlicher Nähe zu den Synagogen Gegenkundgebungen, zu denen Tage vorher aufgerufen worden war, gegen die Demonstrationen, die den Gazakrieg zum Gegenstand haben. Und zu denen war aufgerufen von der rechten, ja sogar als faschistisch zu charakterisierenden Organisation, die in den USA, aber auch in Israel selbst verboten ist wegen Rechtsterrorismus. Es handelt sich um die Ligue de Défense Juive, die LDJ, also LDJ, die der Ableger einer Organisation ist, der Kach-Bewegung, die wegen Rechtsterrorismus in Israel verboten werden musste. Und die hat Tage vorher zu Kundgebungen auf dem Gelände oder unmittelbar davor aufgerufen, wo sie also auch Slogans gerufen hat, wie, jetzt entschuldige ich mich bei den Hörern und Hörerinnen, aber Palästin en tocul, also Palästina, wir ficken dich in den Arsch, so heißt es, also sehr subtile Slogans, wo die auch mit Knüppeln und Eisenstangen im Falle von Sassel aufmarschiert sind. Und das hat natürlich, und zwar durchaus bewusst und gewollt, sozusagen eine Reibefläche für Auseinandersetzungen geschaffen. Auf der anderen Seite gab es da natürlich auch junge Leute, zum Teil auch salafistische oder von Verwandtenströmungen beeinflusste Leute, die auch keine Sondereinladung benötigten, um dann auf die Leute von der Gegenseite loszulegen. Das heißt, es gab die beiden politischen Gruppen, die da aufeinander getroffen sind. Das ist, was genau passiert ist. Also man kann sich auch die Fotos angucken. Es gibt Aufnahmen, es gibt Bilder. Die sind in verschiedenen französischen Medien gewesen, was die Vorfälle in der Rue de la Roquette in Paris betrifft vom 13. Juli. Von Sarcel findet man die bezeichnendsten Aufnahmen beim Nouvel Observateur. Das ist ein sozialliberales Wochenmagazin, wo man also auch die Absperrung vor der Synagoge, die Polizeiketten und zwischen den Polizeiketten, innerhalb der Polizeiketten, die sozusagen diese rechte Miliz oder wie man die nennen möchte, paramilitärische Formation sieht. Und was man in einem Video sieht, von was Paris betrifft, da sieht man dann halt auch, wie die beiden Parteien aufeinander knallen.
Mhm. Du hast ja schon relativ früh, also über die Ereignisse vom 13. geschrieben und hast diese Konstellation auch schon gezeigt. Auf der anderen Seite ist ja schon, es wird ja durchaus Honig gesaugt von verschiedensten Seiten da draus. Also wir haben einen Versuch linker und laizistischer Kräfte, das Demonstrationsrecht zu behaupten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einen Versuch von islamistischen, salafistischen Kreisen, darauf auch ihren Honig zu ziehen und es als einen religiösen Konflikt oder eben halt jüdisch, also wenn man es ins nationalistische, jüdisch-arabischer Konflikt hoch zu stilisieren. Wenn du diese Konstellation in der Entwicklung dieser letzten Woche in Paris oder in Gesamtfrankreich anguckst, zumal unter dem Gesichtspunkt, der es ja schon als Präzedenzfall gegeben hat in Nizza, wo der rechte Bürgermeister ja schon die Verbotsdemonstration gemacht hat.
Wenn ich ganz kurz reagiere, dass in Nizza hat es nochmal einen anderen Hintergrund. Weil in Nizza, Nizza ist eine sehr rechtsregierte Stadt, Nizza ist eine Stadt mit starkem Erbe der französischen Kolonialkriege, insbesondere des Algerienkriegs, weil sich viele europäische Siedler aus der Siedlungskolonie Algerien nach der Entkolonisierung dort angesiedelt haben. Und also in Nizza gibt es Boulevards, die Namen von Generälen aus dem Algerienkrieg tragen. Und Nizza ist also eine sehr rechte, rassistische und reiche Stadt. Und der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, der früher Minister Nicolas Sarkozy war, hat am 12. Juli ein generelles Demonstrationsverbot ausgesprochen bzw. aussprechen lassen. Er hat den Präfekten, den Vertreter der Zentralregierung dazu aufgefordert, der seiner Bitte nachgekommen ist, aber mit der Begründung, er wolle keine ausländischen Konflikte und keine ausländischen Fahnen in seiner Stadt. Auch da gab es einen Präzedenzfall, weil er während der Fußballweltmeisterschaft schon alle ausländischen Fahnen verboten hat, was sich allerdings nicht auf Deutschlandfahnen bezogen hat, sondern auf Fahnen der algerischen Mannschaft, die ja bis ins Viertelfinale gegen Deutschland gekommen ist. Also es kam dann auch nicht zum Toleranztest, ob die Kommunalpolizei auch gegen Deutschlandfahnen eingeschritten wäre, weil das Verwaltungsgericht das annulliert hat. Also Nizza hat das Verbot in Nizza hat nichts mit den Auseinandersetzungen und den damit verbundenen, tatsächlich oder vermeintlich verbundenen Gefahren für die öffentliche Ordnung zu tun, sondern in Nizza ging es tatsächlich nur darum, dass eine rechte Stadt ihre Ruhe haben will vor allen Spuren, in Anführungszeichen, ausländischer Konflikte auf ihrem schönen Boden. Ja. Also Nizza ist nochmal extra
zu behandeln.
Wobei im Übrigen die Demonstrationsverbote auch nicht das Stattfinden von Kundgebung gänzlich verhindert haben, die tatsächlich auch in Nizza gegeben hat. Also Paris ist tatsächlich nochmal eine andere Nummer und jetzt Sarcel, wobei es natürlich zutrifft, was du sagst, dass es da mehrere Fraktionen gibt, also natürlich islamistische, darunter salafistische Kreise, haben natürlich ihre Vorstellung von der Interpretation des Konflikts und von der Art, wie sie sozusagen Stellvertreterkonflikte hier austragen möchten, die natürlich konfessionalisierter Natur sind. Wobei es also nicht diese Kreise sind, die Demos organisieren, die kommen dahin und spielen die Trittbrettfahrer natürlich, aber die sind tatsächlich linke Organisationen, die die Initiative zu den Demonstrationen ergriffen haben und die auch sicherlich mehr Teilnehmer und Teilnehmerinnen stellen, als jetzt zum Beispiel die salafistischen Pulks, die dann sich da dranhängen. Also es gibt natürlich auch eine andere Konstellation. der Einwanderung in Frankreich ist mehr arabischsprachig und nordafrikanisch als jetzt in Deutschland, wo ja die Immigration überwiegend aus den europäischen Mittelmeerländern plus der Türkei kommt. Und es gibt deswegen hier natürlich auch einen anderen Vorlauf mit einer anderen politischen Strukturierung dieser Immigration, die also zum Teil links- oder linksnationalistisch auch ist.
Also das hat man als Tradition in diesen Auseinandersetzungen schon in der Vergangenheit. Wie siehst du denn jetzt die Entwicklung? Also lassen wir mal die ganzen Rechten ganz raus, oder wir können sie ja nicht rauslassen, aber sondern wie ist dann, ich habe gehört, dass schon in dem Vorfeld dieses Demonstrationsverbots der Regierung Walz sehr wohl es durchaus Opposition auch innerhalb der Regierungsparteien gegeben hat, dass aber praktisch ist, sich ein selbstverstärkender Prozess der nachträglichen Rechtfertigung mit den Vorfällen in den Vororten ist. Also es wird doch das Feuerchen da sehr gekocht. Und wie reagiert dann die, sagen wir mal, laizistische Linke darauf?
Also das gab im Vorfeld, es gab vergangenen Donnerstag einen Brief von Abgeordneten aus dem Pariser Stadtgebiet, überwiegend sozialdemokratischen und einem grünen Abgeordneten, die tatsächlich das präventive Generalverbot kritisiert haben. Ich denke, so wie jetzt die Konstellation ist, hat einerseits die Regierung sozusagen im Rahmen einer Art Self-Fulfilling oder Self-Fulfilled Prophecy, dass sie sagt, sie habe es ja gewusst, dass es zur Auseinandersetzung kommt und deswegen sei das Verbot richtig gewesen. Aber die gesamte Linke, also wenn man jetzt mal Manuel Valls als ganz, ganz rechten Sozialdemokraten jetzt nicht unbedingt zur politischen Linken zählt, die gesamte politische Linke läuft eigentlich schon Sturm gegen das Verhalten der Regierung. Also es gibt jetzt eine Demonstration, die autorisiert ist, die erlaubt ist. Also es zeichnet sich ab, dass die Demonstration im Barbès-Viertel, dem Einwandererviertel von Paris, das ungefähr mit Kreuzberg in Berlin vergleichbar wäre. Es zeichnet sich ab, dass die dort am kommenden Samstag geplante Demonstration wieder verboten wird. Aber es gibt jetzt eine Demonstration, die autorisiert ist, und zwar morgen Abend, weil sie halt von den Morgen, also am Mittwochabend, im Süden von Paris ausgehend von der Metrostation Dorf-et-Rousseau, natürlich schon auch deswegen, weil die von den Einwandererstadtteilen relativ weit entfernt ist und auch nicht so nahe an, sagen wir mal, den ärmeren Banlieues, weil die da räumlich weiter entfernt ist im Vergleich zum Pariser Norden. Also Dorf-et-Rousseau liegt ganz im Süden von Paris und die angrenzenden Vororte sind relativ wohlhabend und Barbès liegt weit im Norden von Paris, liegt in einem Einwandererstadtteil und liegt auch relativ nahe dran an ärmeren Banlieues. Also vor Orten. Also es gibt sozusagen den Versuch, jetzt kontrolliert da was zuzulassen, und die Gewerkschaften stellen da morgen Abend den Ordnerdienst. Aber ich würde schon sagen, dass das gesamte linke Spektrum, so breit aufgefächert das sein mag, von der radikalen Linken über den Front de Gauche, die Linksfront, was ungefähr vergleichbar ist mit der Partei Die Linke in Deutschland, bis hin zu Teilen der Sozialdemokratie, das ist schon so, dass sie das bedenklich sehen, dass sozusagen weitgehend, zumindest unter bestimmten Konditionen und in bestimmten Stadtteilen ist unter Generalverbot gestellt wird, dass man überhaupt zum Thema demonstriert. Wobei ich dazu sagen muss, also ich war auch dort in Barbès, wo es gerappelt hat am vergangenen Samstag. Es war schon so, dass es weitgehend durch die Polizei induziert war, durch das Polizeiverhalten, dass es zu Zusammenschlüssen gab. Also die Zusammenschlüsse dort hatten gar nichts mit jüdischen Personen oder Einrichtungen zu tun, sondern es waren Zusammenschlüsse zwischen der Polizei und einem Teil der Demonstration. Es gab natürlich schon auch kleinere Gruppen, die von vornherein mit dem Ziel, in Anführungszeichen Radikale zu machen, dorthin kamen. Aber im Wesentlichen war es schon so, dass das Verhalten der Polizei, also eine generelle Absperrung der Boulevards, ein generelles Demonstrationsverbot und ein früher, schneller Tränengaseinsatz, dass das dann schnell zur Eskalation geführt hat. Und das ist auch so, dass die drei Leute, die gestern zu Haftstrafen verurteilt worden sind, also mehrmonatige Haftstrafen mit Bewährung, wobei der Staatsanwalt Haftstrafen ohne Bewährung mit sofortigem Haftantritt gefordert hat, muss man dazu sagen. Die treffen Leute, die ausschließlich verurteilt sind, in zwei Fällen wegen Teilnahme in illegaler Demonstrationen plus Widerstand gegen die Staatsgewalt, weil sie es nicht verhaften lassen wollten. Man muss dazu sagen, die Greiftrupps der Polizei, die habe ich auch aus nächster Nähe gesehen, waren in Zivil, teilweise mit Palituch getarnt, und die Leute wussten zum Teil gar nicht, dass es Polizei war, die sie festnehmen wollte, und die haben sich dann anfänglich widersetzt. Zwei nur deswegen verurteilt und einer noch, weil er eine Tränengasgranate der Polizei an den Absender zurückgeschickt hat.
Das ist die Konstellation jetzt, also eine möglicherweise bewilligte Demonstration in Anführungszeichen am
morgen Abend
und eine wieder verbotene am nächsten Samstag.
Außer wenn sich die Situation noch entwickelt, aber im Moment sieht so aus, ja.
Auf der anderen Seite hat man ja verschiedene Organisationen, auch legale Einwandererorganisationen bis hinein zu religiösen Gemeinschaften, die ja offensichtlich auch auf einen eher Ausgleich drängen, kann man das so sagen, so in den offiziellen Verlautbarungen?
Also ja, also natürlich, religiöse Kräfte sind ja oft, sag mal, es gibt religiöse Kräfte im engeren Sinne und islamistische Kräfte. Ja. Beim Islamismus ist es ja so, dass es keine religiöse, sondern eine politische Bewegung ist, die diese Janusköpfigkeit hat, konservativ bis reaktionär auf der einen Seite, rebellisch auftreten auf der anderen Seite. Weil der Islamismus ist ja eine Art gebrochener Konservativismus, also eigentlich die konservative bis reaktionäre Position gegen bestimmte innergesellschaftliche Veränderungen der Familienstrukturen, der Rechte für die Individuen und so weiter, die abgelehnt werden. Auf der anderen Seite hat der Islamismus sich ja immer auch als Selbstbehauptungsbewegung gegen die nördliche oder westliche Dominanz, die ja durchaus real war, seit der Kolonisierung verstanden. Das heißt, er hat auch diesen rebellischen Anspruch. Das ist so eine Art gebrochener, rebellisch auftretender Konservativismus. Und das ist ja trotzdem nochmal unterschiedlich. Das ist eine politische Bewegung. Ja. Also die Islamisten kommen als Trittbrettfahrer zum Teil auch mit ihrem rebellischen Anspruch, sind aber klar eine Minderheit. Die religiösen Kräfte jetzt, also unabhängig vom offen politischen Islam, sind ja eher konservativ, institutionell bis behäbig. Und die versuchen natürlich, einerseits haben sie eine konfessionalisierte Wahrnehmung des Konflikts, andererseits setzen sie aber schon auch darauf, dass es A, zu keinen Zusammenstößen und zu keinem Überborden des Gesetzes institutionellen Rahmens kommt. Und dann sind natürlich auch die konfessionellen Kräfte trotz ihrer Wahrnehmung des Konflikts ihrerseits in Kontakt mit den konfessionellen jüdischen Institutionen. Ja. Es gibt jetzt also auch gemeinsame Erklärungen gegen die von Klerikern beider Seiten oder Laienklerikern, die im Islam, im sunnitischen Islam gibt es ja nur einen Laienklerus, die dazu aufrufen, jetzt die Hände weg von jüdischen Glaubenseinrichtungen zu lassen, was natürlich völlig in Ordnung ist vom Inhalt her.
Ja. Bernhard, wir müssen leider Schluss machen. Unsere Sendezeit ist abgelaufen. Man könnte ja mit dir sich ja stundenlang unterhalten über die Frage. Ich befürchte, wir werden darüber weiter berichten müssen.
Das befürchte ich auch.